Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Und jetzt ist Wiebke Poromka aus unserer Lesart-Redaktion ins Studio gesaust, in der Hand die Longlist für den Deutschen Buchpreis 2023. Hallo.
Hallo, guten Morgen.
111 Verlage aus Deutschland, Österreich und der Schweiz haben 172 Romane dieses Jahr eingereicht für diesen ja mittlerweile populärsten, weil auch eben verkaufsmächtigsten Literaturpreis. 20 Titel stehen auf dieser Vorwahlliste. Wiebke, hattest du überhaupt schon Zeit, sie dir alle anzuschauen?
Ja, ich hatte vor allen Dingen schon Zeit, so eine gewisse Überraschung zu entwickeln. Also ich bin überrascht über einige Titel, die auf dieser Liste stehen. Und ich bin auch überrascht über ein paar Titel, die ich auf dieser Liste erwartet hätte, die aber nicht darauf stehen. Und so wie ich dich kenne, wirst du mich gleich fragen, ist das eine positive Überraschung oder guckst du jetzt ein bisschen grummelig auf die Liste? Aber vielleicht wollen wir uns erstmal so einen kleinen Überblick.
Genau, ja? Halten wir die Überraschungen erstmal in petto. Ich meine, es ist meistens eine Mischung von prominenten, schon bekannten Autorinnen und Autoren und dann Newcomern eben. Wer steht denn so alles drauf?
Ich nenne mal ein paar der bekannteren Namen. Theresia Mora ist nominiert mit dem Roman Muna oder Die Hälfte des Lebens. Angelika Klüssendorf ist nominiert. Risse heißt ihr Roman und das ist so eine Fortsetzung dieser autobiografisch grundierten Romane über eine von Kindheit, über eine von Alkohol und Gewalt gesättigten Kindheit. Dann ist Sherko Fatah nominiert. Das ist ein Autor, der in den 60er Jahren in Ost-Berlin geboren wurde, aber irakisch-kurdische Wurzeln hat. Und der hat jetzt einen Roman geschrieben, Der große Wunsch. Da geht es um einen Vater auf der Suche nach seiner Tochter, die sich offenbar dem IS angeschlossen hat. Und dann sind ganz schön viele österreichische Autorinnen und Autoren nominiert, nämlich Theresa Preauer mit Kochen im falschen Jahrhundert, Clemens J. Setz mit Monde vor der Landung. Der stand mit diesem Roman schon auf der Shortlist des Leipziger Preises. Und Katrin Rögler ist nominiert mit diesem Roman über den NSU-Prozess. Welche Titel fallen dir auf, Joachim, wenn du auf die
also
Liste guckst?
Ich bin da immer so gespannt und gucke, wen wir dann alles schon hatten und wen ich vielleicht sogar auch hier in der Lesart im Gespräch hatte. Und da habe ich mich gleich gefreut über Angelika Overath, Unschärfen der Liebe. Das ist so eine Zugreise nach Istanbul. Angelika Overath erzählt da so eine westöstliche Fahrt eines Helden. Und was man eben auf dieser Zugfahrt erlebt, das ist total schön, wie sie praktisch zeigt, wie die 3000 Kilometer durch den Balkan und die Ortschaften und dann kommen aber immer die Geschichten, das ist eine Liebesgeschichte, eine Dreiecksgeschichte, unglaublich spannend und unglaublich schön erzählt und ich wusste gar nicht, was ich eigentlich schöner finde, diese Zugfahrt oder die Liebesgeschichte.
Vielleicht erwähne ich noch einen Roman, der auch schon im Frühjahr erschienen ist, der schon relativ viel Aufmerksamkeit bekommen hat und zwar zu Recht. Der ist von Anne Rabe, ein Debüt, Die Möglichkeit von Glück heißt der und das ist ein Roman, der so eine gewisse Ähnlichkeit hat oder eine Nähe zu dem von Angelika Klüssendorf. Es geht nämlich auch um Gewalt und Übergriffigkeit in der Kindheit. Aber Anne Rabe, das ist ganz interessant, erzählt über die Generation derer, die sozusagen nachwachsen aus der DDR. Also das ist ein Roman über Ostdeutschland und einer, der ganz explizit und sehr wütend sagt, diese Gewalt hat mit dem System der DDR zu tun.
Mir ist noch aufgefallen, was ich unglaublich gern gelesen habe, leider nicht das Gespräch mit Raffaella Edelbauer geführt, die Inkommensurablen heißt es, ein bisschen sperriger Titel, aber es geht also um 36 Stunden vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Mhm. Ein ganz schräges, also extrovertiertes Teil mit so drei Figuren, die da durch das Nachtleben, auch das so ein sexuelles Nachtleben von Wien 1914 reisen. Toll erzählt, die Psychoanalyse taucht natürlich auf und es ist so ein richtiger Endzeit-Roman. Und man erfährt über die Stimmung vor 100 Jahren, also so könnte es gewesen sein, so eine ganz merkwürdige, flirrende, gewalttätige und gleichzeitig irgendwie euphorische Stimmung in diesem Wien 1914. Also fand ich eines der beeindruckendsten Bücher, die ich in diesem Frühjahr gelesen habe. Aber Wiebke, du hast von Überraschung gesprochen. Was hat dich denn überrascht?
Naja, mich hat überrascht, dass diese Liste man könnte im positiven Sinne sagen, sie ist sehr vielfältig, sehr vielstimmig. Ich muss aber auch sagen, dass sie mir in Teilen so ein bisschen beliebig vorkommt. Das scheint mir das ist ja jedes Jahr eine neue Jury, die da zusammengestellt wird. Und wenn man mal sich allein diese Jury anguckt, dann ist da jemand drin wie Matthias Weichel, der ist Chefredakteur der ganz traditionellen Literaturzeitschrift Sinn und Form. Dann ist mit Florian Valerius ein Buchblogger darin. Dann gibt es aber auch die Fernsehjournalistin, die auch jetzt gerade einen kleinen Verlag selbst gegründet hat, Sheila Becht-Schatt. Und das ist so ein bisschen eine andere Zusammensetzung, als man die jahrelang kannte, wo doch relativ viele, ich sag mal, klassische Literaturkritikerinnen und Literaturkritiker in dieser Jury waren, vielleicht noch ein Buchhändler, eine Buchhändlerin. Und jetzt könnte man einerseits sagen, das ist ja total sinnvoll, wenn so eine Jury sich nicht aus denjenigen zusammensetzt, die vielleicht sowieso auf so einen gleichen Pool von Büchern schauen. In diesem Fall bin ich mir, wenn ich auf diese Liste gucke, jetzt auf den ersten Blick nicht ganz sicher, sind da wirklich
die besten 20
Romane. Ja, und sind da wirklich sozusagen, ist das nicht eher eine Liste, wo so sieben verschiedene Literaturgeschmäcker oder Kriterien aufeinander treffen? Und man könnte ja auch sagen, genau das soll so eine Liste sein. Die Frage ist, wird dann nicht doch ein bisschen an der Relevanz dieses Preises gesägt?
Was würde dir denn fehlen? Ich meine, du hast natürlich auch wieder Dutzende Romane gelesen, wo man sagt, oh wow, der muss es eigentlich auf die Liste schaffen, aber...
Ja, ich habe mich tatsächlich bei ein paar Titeln, ja, ärgere ich mich jetzt gerade schon ein bisschen, dass die nicht drauf sind. Ich nenne mal einige. Thomas von Steinegger zum Beispiel. Mhm. Sein Roman Die Privilegierten, ein ganz umfassender Roman, über 600 Seiten, erscheint jetzt in ein paar Tagen. Und das ist ein Roman darüber, der auf so ganz kluge Weise verhandelt, wie können wir überhaupt noch wahrnehmen, was die Wirklichkeit ist, wenn wir die ganze Zeit von so einem medialen Kosmos umgeben sind. Das fängt halt schon an in den 90er Jahren mit den Fernsehserien und KI und so weiter jetzt. Und der Thomas von Steinecker entwickelt daraus auch so ganz grundsätzliche Fragen danach, wie erzählt man eigentlich heute? Ich wundere mich auch, dass so große Stilisten wie Thomas Hettje oder Marion Poschmann, die jetzt mit Chor der Erinien einen wahnsinnig lustigen Roman auch geschrieben hat, nicht auf der Liste sind. Mhm. Oder ein Roman, über den man jetzt auch im Vorfeld schon sehr viel gehört hat, Dennis Utlu, Vater das Meer, das wundert mich schon sehr. Und was ich auch sehr schade finde, Jan Kuhlbrot, der hat mit Krüppelpassion einen Roman geschrieben, der eine wahnsinnige gesellschaftspolitische Relevanz hat. Der erzählt nämlich von Jan Kuhlbrots eigener MS-Erkrankung und über ja, den ganz prekären, mangelnden Umgang unserer Gesellschaft mit so einer Erkrankung.
Mir fehlt, und das tut mir immer so leid ein bisschen für ihn, Steffen Kopetzky, der soll seit einigen Jahren so fulminante historische Romane schreibt, der hat jetzt wieder einen geschrieben, Damenopfer, der jetzt bald kommt, so ein wunderbarer Roman über die russische Geschichte wieder. Aber irgendwie gucken sie immer alle an dem vorbei. Aber jetzt müssen wir trotzdem uns freuen natürlich für die Autorinnen und Autoren, die jetzt hier draufstehen. Was meinst du denn, Wiebke? Wer hat denn Chancen?
Ja, ich mache auch noch eine kleine Schleife. Es ist eine Kritik an der Liste, ist nie eine Kritik an den Titeln, die draufstehen. Für die ist es ganz toll, auch gerade genau. Die vielen kleinen Verlage, die genannt sind. Also ich nenne eine Favoritin, die ich habe, weil es wirklich ein herausragender Roman ist. Das ist der Roman, den ich ganz am Anfang erwähnt habe, nämlich der von Theresia Mora, Muna. Das ist ein Roman, von dem ich erst dachte, der erzählt Zeitgeschichte, beginnt 1989, erzählt so eine Amour-Fou, wie ich erst dachte. Und so schockhaft habe ich plötzlich während der Lektüre gemerkt, das ist ein Roman, der über eine gewalttätige Beziehung erzählt. Eine Gewalt, von der ich glaube auch die Erzählerin zunächst gar nicht merkt, dass sie ihr widerfährt und aus der sie dann auch zunächst mal ganz lange gar nicht rauskommt. Man muss aber dazu sagen, Theresia Mora hat diesen Preis schon einmal gewonnen, vor 10 Jahren, glaube ich. Das ist nicht verboten, ne? Dass jemand zweimal den Preis kriegt, wäre jetzt aber eher eine ungewöhnliche Entscheidung. Da muss man schon sehr gute Argumente haben. Vielleicht wird es Anne Raabe, das könnte ich mir vorstellen, das ist dieser Roman, die Möglichkeit von Glück über die Nachwirkungen der DDR, des Systems der DDR. Das fände ich deswegen interessant, weil wenn man auf das vergangene Jahr guckt, da hat ja mit Kim de L'Horizon einen Roman gewonnen, der vor allen Dingen so ein gesellschaftspolitisch wichtiges Debattenthema in den Fokus gerückt hat. Damals war es die Non-Binarität, hier wäre es sozusagen das Erzählen über ostdeutsche Erinnerungskultur oder über das Nachwirken der DDR. Das könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen.
Und Kim de L'Horizon war natürlich irgendwie so ein Schlag, ne? Und ich meine, unvergessen diese Präsentation damit, wie er den Preis bekommen hat und mit seiner Federbohr und sich die Haare abgeschnitten hat, in Solidarität, als Solidaritätszeichen mit den iranischen Frauen. Danke. Soweit Wiebke Poromka über die Longlist des Deutschen Buchpreises 2023. Im September wird es dann die Shortlist mit den 6 Finalisten und Finalistinnen geben. am Tag vor der Buchmesse dann der Gewinner oder die Gewinnerin. Die Liste jetzt mit allen 20 Titeln, die finden Sie auf unserer Website deutschlandfunkkultur.de. Und du, Wiebke, bleibst noch. Gleich werden wir uns nämlich gemeinsam mit Anna Jung weiter über den Deutschen Buchpreis unterhalten. Sie leitet Programm und Presse beim Verlag Voland und Quist. Und wir werden Sie fragen, was es gerade für einen kleineren Verlag bedeutet, auf einer Long- oder Shortlist für solch einen Preis zu stehen. Wir können es schon verraten, wir können ja nämlich gratulieren.